Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Brigitte Fehrle, Journalistin, war bei der Frankfurter Rundschau, lange auch Chefredakteurin bei der Berliner Zeitung, jetzt ganz frei und zu Gast bei uns. Hallo Frau Fehrle.
Hallo, guten Tag.
In London wird jetzt gleich die Rede der Queen erwartet, ungefähr um 12:30. Die königlichen Grenadiere haben schon Aufstellung genommen vor dem Buckingham Palast und die Briten waren ja noch nie so gespalten und so emotionalisiert auch wie im Moment. Sollte die Queen nicht doch einfach mal sagen, was sie denkt?
Ich glaube, das wäre nicht gut, so sehr man sich das möglicherweise wünschen könnte, vor allen Dingen, wenn sie sich natürlich proeuropäisch äußern würde, aber sie ist natürlich in erster Linie auch dazu da, die Nation zu einen und das würde sie nicht tun. Vielleicht denkt sie sich ja ein kleines Zeichen aus.
Mal sehen. So ein Hut mit europäischen Farben zum Beispiel.
Ja.
Also sie muss natürlich das Programm der Regierung vortragen. Ja, das ist ja so das traditionelle Zeremoniell, was jetzt gepflegt wird. Ja, vielleicht ist das Schweigen der Queen sozusagen das, was die Briten dann doch auch eint. Ja. Sie ist die Königin aller Briten und sie darf nicht Partei ergreifen.
Ja, also das ist jedenfalls die Tradition und das hat bislang ja in dem Königreich auch funktioniert. Wie schwer es ihr fällt, das können wir, glaube ich, nicht ahnen, weil so eine Königin ja auch darauf konditioniert ist, ihre Emotionen eben nicht zu zeigen.
Mal gucken, wie das dann gleich läuft um 12:30. Und wir sortieren den Tag, sprechen gleich über die Türkei und die Berichte, die uns aus Nordsyrien erreichen. Sie sind dramatisch, die Berichte, die uns aus Nordsyrien erreichen. Frau Fehrle, die Menschen fliehen von dort. Es sind wohl 100.000, die jetzt schon auf der Flucht sind. Die ganze Region Nordsyrien droht ins Chaos zu gleiten. IS-Kämpfer verlassen die Gefängnisse. Und der türkische Präsident, Herr Erdogan, scheint weiterhin ganz fest entschlossen, seine Offensive fortsetzen zu wollen. Die Kurden haben sich in ihrer Not jetzt an Assad gewandt und sind dort auch gehört worden. Die syrische Armee will sich der türkischen Aggression jetzt entgegenstellen. Da werden also aus ehemaligen Feinden, den Kurden und Assad, jetzt womöglich Verbündete, muss man sehen. Heute tagen die Außenminister der Europäischen Union in Luxemburg. Was erwarten Sie jetzt in dieser Lage von der EU, Frau Fehrle?
Naja, also Europa muss sich natürlich ganz eindeutig gegen diese Militäroffensive von Erdogan stellen. Das ist ja eine aggressive kriegerische Handlung, die wir da sehen. Das ist keinerlei Verteidigungssituation. Und er verursacht dadurch ja nicht nur eine menschliche Tragödie in dieser Region, sondern es ist eine brandgefährliche politische Situation. Also das Vakuum, was die Amerikaner dort hinterlassen, Sie haben es eben schon erwähnt, wird da jetzt gefüllt von Assad und damit auch von Putin und auch dem Iran, denn die sind ja bislang auch Verbündete gewesen in Syrien. Das heißt also, da verschiebt sich ein ganzes globales Machtgefüge im Moment. Das Ganze wird, und das ist natürlich ganz schrecklich, auf dem Rücken der Kurden da ausgetragen. Und Europa muss das ganz klar benennen, muss Erdogan ganz klar sagen, das geht so nicht.
Das hat die Bundeskanzlerin ja gemacht. Sie hat ganz klar zum Ende der Kämpfe aufgerufen. Und dann sollen außerdem in Deutschland keine neuen Genehmigungen mehr für Rüstungsgüter erteilt werden. Reicht das?
Nein, das reicht natürlich überhaupt nicht. Man müsste jetzt sofort alle Waffenlieferungen dorthin, auch die bereits genehmigten, stoppen. Das würde zwar an dieser konkreten Militäroffensive wahrscheinlich auch nicht viel ändern, weil die Waffen, die dort im Moment eingesetzt werden, die sind ja schon da. Aber wir wissen nicht, wie lange das dauert. Und Erdogan dieses Zeichen zu geben, wir sind nicht bereit, durch Waffen das zu unterstützen, was wir wahrscheinlich völkerrechtswidrig benennen müssen, das wäre natürlich ein starkes Zeichen. Und da ist die Kanzlerin wirklich schwach gewesen.
Macron hat auch gesagt, Frankreich droht mit einem Stopp der Waffenlieferungen innerhalb der EU, aber gibt es eben keine einheitliche Linie. Und das, würde ich mal sagen, ist im Moment ein Problem. Also Schweden und Italien haben ein EU-weites Waffenembargo gefordert. Aber es haben ja auch schon die Botschafter getagt, jetzt also die Außenminister in Luxemburg. Es gibt eben keine einheitliche Haltung.
Richtig, es gibt zu den Waffen keine einheitliche Haltung und es gibt zu möglichen Sanktionen auch keine einheitliche Haltung. Und die müssen ja einstimmig beschlossen werden. Man muss einfach sehen, Europa ist derzeit von Erdogan extrem abhängig. Also es ist durch diesen Flüchtlingsdeal, den Europa mit Erdogan geschlossen hat, dass also die Türkei die Flüchtlinge auf ihrem Territorium behält, sie daran hindert, über das Mittelmeer zu flüchten, über die ja, also zu flüchten, eben über welchen Weg auch immer, das macht Europa abhängig. Und Erdogan hat ja gedroht. Also er hat ja gesagt, also wenn
dass er die Tore öffnet, genau, wenn die EU jetzt das kritisiert, was er tut.
Ja, ganz genau. Und er lässt sich da nicht von moralischen Argumenten überhaupt nicht beeindrucken.
Aber darf sich die EU auf so eine Art und Weise drohen lassen?
Naja, sie darf es natürlich nicht. Aber jetzt ist ja die Frage, was kann denn Europa tun? Also das militärische Vakuum, was jetzt Trump hinterlassen hat, das kann Europa nicht füllen. Das ist rein militärisch ausgeschlossen. Das wäre aber auch natürlich weltpolitisch absolut fatal.
Und wäre das so fatal? Nikolaus Blome war letzte Woche hier von der Bild-Zeitung und er hat gesagt, ja, das waren 2000 US-Soldaten. Warum kann nicht Deutschland oder auch die EU das übernehmen, was die US-Soldaten dort bislang geleistet haben?
Es wäre möglicherweise für einen Moment als Krisenintervention wäre das möglich. Aber ich glaube, wir haben es da ja in einer Region mit einer Situation zu tun, die eine dauerhafte militärische Präsenz erfordern würde. Und jetzt muss man ja noch mal eine andere Situation sehen. Also jenseits der Grenze steht ein NATO-Partner. Also die Türkei ist ja nicht irgendein Land auf der Welt, sondern es ist über die NATO ganz intensiv mit Europa und auch natürlich Amerika verbunden. Und da sich dann reinzusetzen in einer Krisensituation, das hat unvorhersehbare Auswirkungen. Und ich glaube, das müsste dann schon sehr lange und sehr gut überlegt werden.
Naja,
ich kann mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass man ein Bundestagsmandat dafür bekommen würde.
Das müsste man auf jeden Fall zuerst natürlich haben. Ja. Jetzt ist die EU auch eine Wirtschaftsmacht. Es gibt die Zollunion mit der Türkei. Da könnte die EU natürlich auch Einfluss ausüben und könnte sagen, ja, also mal gucken, ob diese großen Geschäfte, die gemacht werden, zum Beispiel zwischen deutschen Autofirmen und Erdogans Wirtschaft, noch in Zukunft so gemacht werden können.
Ja, und es wäre wirklich wünschenswert, wenn darüber diskutiert würde. Aber wie ich vorhin schon sagte, auch dafür braucht es in Europa eine Einstimmigkeit. Und ich sehe nicht, dass man die im Moment bekommt. Weil vieles wird ja auf dem Hintergrund der Migrationspolitik diskutiert und der Migrationsvereinbarungen. Und da sind natürlich dann auch die Länder, die südeuropäischen Länder und die osteuropäischen Länder, haben da eine andere Position.
Gut, wir bekennen uns also zur Ratlosigkeit.
Ein bisschen schon, ja.
Brigitte Fährle hier zu Gast, Journalistin in Berlin. Der Blick nach Nordsyrien, der gibt Anlass zur Sorge, haben wir eben drüber gesprochen. Tief in Sorge kann man aber auch geraten nach dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle. Dieser Täter, der hat sich einen anderen Täter zum Vorbild genommen, nämlich den aus Christchurch aus Neuseeland. Und nachdem das damals dort passiert ist, hat die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sich im Kopftuch gezeigt. Sie ist also in eine muslimische Gemeinde gegangen, in diese muslimische Gemeinde, wo ja dann 50 Muslime beim Freitagsgebet erschossen worden waren, und hat ein Kopftuch getragen. Das war ein großes symbolisches Zeichen. Frau Fährle, erwarten Sie ein solches Zeichen auch von der Kanzlerin, von Angela Merkel?
Na, sie ist ja direkt an dem Abend.
Stand sie vor der Synagoge in Berlin?
Ja, genau.
Reicht das? Ja? Ist das symbolisch genug?
Naja, es ist erstmal, fand ich es sehr gut. Also eigentlich selbstverständlich, trotzdem natürlich sehr gut. Aber ich meine, es ist im Grunde auch ein Ritual. Also wenn so ein schlimmer Anschlag passiert, sucht man nach einem Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit. Ich glaube, das hat die Kanzlerin gefunden. Aber es bedarf natürlich einer viel, viel größeren Anstrengung der gesellschaftlichen Debatte und Aufklärung und beständigen Thematisierung dieser Gefahr, die da in unserem Land entstanden ist.
Hier im Studio jetzt auch mein Kollege Axel Ramlo, der sich mit diesen Geschehnissen in Christchurch nochmal eingehend befasst hat. Axel Ramlo, welche Auswirkungen hat denn diese Kopftuchsymbolik direkt gehabt?
Also zuallererst einmal muss man sagen, wenn man sich nochmal die Timelines in den sozialen Medien damals anschaut, als sie das getan hat, da gab es sehr viel Lob, sehr viel Zustimmung, sehr viel Dankbarkeit von vielen Muslimas und Muslimen in Neuseeland, aber auch in der ganzen Welt. Und natürlich hatte es eine Art Vorbildfunktion. Es gab danach zum Beispiel die Polizistinnen, die diese Moscheen bewacht haben, die haben dann auch ein Kopftuch getragen. Es gab einen Headscarf for Harmony Day, also Kopftuch für Harmonietag sozusagen, als überall im Land Frauen sich die Haare verhüllt haben, auch einige Männer übrigens. Das ist natürlich aber auch sehr viel Symbolik gewesen, und an dieser Symbolik gab es auch Kritik tatsächlich, nämlich gerade zum Beispiel von neuseeländischen Muslimas, die noch Familien haben in Ländern, in denen der Islam prägend ist. Und da war der Tenor natürlich, das Kopftuch ist auch ein Symbol der Unterdrückung für Frauen. Es gibt schwere Konsequenzen, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder im Iran, wenn man kein Kopftuch trägt. Und die Kritik an der Premierministerin war dann ganz konkret, dass sie als weiße Frau in Neuseeland sich sehr leicht tut mit dieser Symbolik. Aber natürlich sie, die sich selber als Feministin bezeichnet, bedenkt da nicht den zweiten Schritt hinter dem ersten.
Gut, ich meine, klar, dass man letztendlich dann auch Kritik einstecken muss. Jetzt waren es Muslime in Neuseeland. Hier in Halle war das die jüdische Gemeinde, die das Opfer war oder werden sollte. Trotzdem wäre das, Frau Ferle, für uns vielleicht, wir sind Frauen, wir können keine tragen, aber für die Männer ein Zeichen, einfach Kippa aufzusetzen, in der Solidarität mit der Kippa überall hinzugehen, so in den nächsten Tagen?
Also es gab ja schon die Vorschläge, das zu machen, auch von Seiten jüdischer Gemeinden. Ich habe, als ich das gehört habe, erst gedacht, naja, wieder so eine symbolische Geste. Aber es wäre eben eine sehr deutliche symbolische Geste. Also ich fände das wirklich gut. Und ich glaube, die Gegenreaktion würde man bei der Kippa auch nicht bekommen, weil das nun das ein vollkommen anderes religiöses Symbol ist als das des Kopftuchs.
Obwohl ich erinnere mich in diesem Jahr auch einmal, als die Bild-Zeitung ja diese Kippa zum Ausschneiden auf der Titelseite hatte. Na, das war ja dann auch natürlich nicht in diesem Ausmaße, aber ein anderer Vorfall. Da ging ja dann auch die Diskussion darum, ist das angemessen? Also darf man das eigentlich tatsächlich tun auf so einem, schneide dir das mal selber aus und dann mach das mal Level. Also das richtige Level wäre dann natürlich auch sehr wichtig.
Es wurde so ein bisschen als spielerisch empfunden und das sollte es natürlich nicht sein. Nur, also wenn man es dann ganz ernst diskutiert, dann dürfte man es eigentlich nicht machen, weil es könnte auch als Verhöhnung der Religion empfunden werden. Also ich glaube, wenn man sich in solche Verästelungen begibt, wird es sehr, sehr schwierig.
Ja, da
muss man ein bisschen grober schnitzen, wenn man sagt, doch, wir machen das trotzdem.
Trotzdem, auch wenn wir die Kritik dann eben befürchten müssen, genau, wir nehmen die in Kauf. Also wir sehen aber, es ist erstmal schwer, das Symbol zu finden, was dann hilft oder was Einigung schafft. Jetzt ist es so gewesen in Neuseeland, dass man sich auch sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie diese Verbreitung im Netz stattfinden konnte. Da hat der Täter ja auch das Verbrechen gestreamt und ins Netz gestellt. Axel Ramlo, was ist konkret passiert, um das in Zukunft dort zu verhindern?
Also man muss dazu sagen, dass die Neuseeländer erst einmal einige Tage danach verboten haben, dass dieses Material verbreitet wird. Es gab dann auch einen Fernsehsender, der hat Ausschnitte gezeigt, wurde dann zu einer Geldstrafe verurteilt, knapp 2.300 Euro umgerechnet. Es gab aber auch einen mutmaßlichen Rechtsextremen, der dieses Material verbreitet hat und der ist dann zu 21 Monaten Haft verurteilt worden. Also da gab es schon das Bemühen, eben nicht nur Gesetze anzuwenden, sondern sie auch zu verschärfen, zu konkretisieren und dann auch durchzusetzen.
Solche Bemühungen bzw. solches Vorgehen, Frau Ferle, vermissen Sie das bei uns oder sagen Sie, naja, wir sind auch auf dem Weg?
Also ich glaube, Deutschland hat in den letzten 10, 15 Jahren eine Menge getan, um Gesetzesverschärfungen als Reaktion auf ganz unterschiedliche Arten von Gewalttaten, auch von Terrorismus und so weiter einzuführen. Die Frage ist immer, ist das wirklich zielgenau und hilft es am Ende, das mit Gesetzesverschärfungen zu machen? Ich habe im Moment den Eindruck, dass das, was im Netz sich da zusammenbraut oder was da ausgetauscht wird, was da entsteht, was sich da verstärkt, dass die Sicherheitsbehörden da einfach gar nicht richtig drauf gucken, weil sie die Leute nicht haben, sie haben die IT-Spezialisten nicht, die diese Arbeit tun könnten und sie haben das Personal einfach nicht dafür. Und ich glaube, das wäre im Moment sehr viel wichtiger, als jetzt über Gesetzesverschärfungen nachzudenken.
In der Tat, das ist wichtig, wird ja auch diskutiert, Axel Ramlo.
Vor dem Hintergrund ist ganz interessant, dass gerade heute in Neuseeland die Premierministerin auch als Reaktion auf den Anschlag von Halle verkündet hat oder einberufen hat, eine neue Kommission, wo es auch darum gehen soll, wie kann eigentlich gewalttätiger oder extremistischer Inhalt im Netz aufgespürt werden, wie kann er gelöscht werden. Genau. Und da heißt es jetzt, das ist also diese erste Idee, dass die Ermittlungsarbeit auf ähnliche Weise funktionieren soll wie beim Vorgehen gegen kinderpornografisches Material im Internet. Und auch da soll es dann darum gehen, das ist sicherlich auch ganz wichtig, eine Zusammenarbeit mit den Betreiberplattformen zustande zu bekommen, weil es sicherlich nur so gehen wird.
Mhm, ja. Da könnte man sich also dann Neuseeland als Vorbild nehmen. Dritter Punkt noch, Verschärfung des Waffenrechts. Die Neuseeländer haben damals jetzt das Waffenrecht sehr stark verschärft. Wäre das für Deutschland auch eine Idee? Also, oder erstmal vielleicht, wie genau ist das in Neuseeland vonstatten gegangen?
Ja, also die sind natürlich auf einem anderen Level, was Waffen angeht. Das hat auch einen ganz anderen kulturellen Hintergrund natürlich gehabt. Aber man muss sagen, unmittelbar nach dem Anschlag ist der Verkauf von halbautomatischen Waffen verboten worden. Kurz danach dann auch ist beschlossen worden, dass sie komplett verboten werden. Seitdem läuft ein Rückkaufprogramm bis Dezember. Man muss aber dazu sagen, bisher, das sind jetzt Zahlen von Ende September, das Programm läuft bis Dezember, 15.000 dieser jetzt verbotenen Waffen sind abgegeben worden. Es gibt Schätzungen aber, dass es 175.000 nur dieser halbautomatischen Waffen im Land gibt. Also das heißt, weniger als 10% sind bisher gesichert worden. Und man muss auch dazu sagen, es gibt auch in Neuseeland eine Debatte über den Sinn dieser Aktion. Auch dort gibt es viele Waffenbesitzer, die sagen, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich habe diese Waffe für mich. Ich bin kein Terrorist, ich werde nie einer sein. Ich fühle mich hier gerade bevormundet. Aber mein Eindruck ist, dass diese Debatte dort sehr viel moderater verläuft, als zum Beispiel, wir erinnern uns natürlich regelmäßig an die Debatten, wie sie in den USA geführt werden.
Jetzt haben die Neuseeländer eben Waffengesetze gehabt, die, glaube ich, mit den Deutschen nicht so wirklich vergleichbar sind. Die waren eher wie in den USA, sind dann verschärft worden. Frau Ferle, was würden Sie jetzt für uns in Deutschland denken? Müssen wir trotzdem nochmal an die Waffengesetze ran? Oder können wir da sagen, gut, da sind unsere Gesetze tatsächlich so, wie sie sind, in Ordnung?
Also wenn man jetzt diesen Anschlag nimmt, so hat der Täter ja keine Waffe benutzt, die er irgendwo gekauft hat. Er hat sie sich ja quasi aus dem Netz zusammengebastelt. Und da können Sie das Waffenrecht verschärfen, so viel Sie wollen. Also darauf passt es dann einfach nicht, ne? Deswegen, ich würde sagen, man muss immer nach so einem Anschlag alles überprüfen und nachjustieren und gucken, was man tun kann. Allerdings ist das auch manchmal so ein Ablenkungscharakter, als könne man mit einzelnen Maßnahmen diese Dinge, die ja aus der Gesellschaft herauskommen, verhindern. Und diese Debatte zu führen, woher kommt eigentlich dieser Hass? Woher kommt diese Bereitschaft zur Gewalt, auf Menschen, die am Boden liegen, noch zu schießen aus irgendeinem Motiv, das mir vollkommen unklar ist. Also darüber, glaube ich, sollte man sehr viel mehr sprechen, als jetzt in Maßnahmen zu denken.
Das hat wahrscheinlich die neuseeländische Premierministerin Frau Ardern ganz gut gemacht, oder Herr Ramlo, dass sie eben so eine Stimmung kreiert hat, wo sie gesagt hat, darüber müssen wir nachdenken. Woher kommt der Hass?
Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, wo sie meiner Meinung nach einen Vorbildcharakter gehabt hat, nämlich sie hat ja unmittelbar nach diesem Angriff gesagt, ich werde diesen Täter niemals beim Namen nennen, ich werde sagen, es ist ein Extremist, es ist ein Terrorist, aber den Namen, das werde ich ihm nicht gönnen, denn genau das möchte er ja. Man muss auch dazu sagen, ich habe mir heute mal die neuseeländischen Medien angeschaut, denn dieser Prozess gegen ihn, der wird ja gerade vorbereitet. Es gibt einige Medien, die folgen dem, die sagen, wir nennen nicht den Namen, wir nennen gar nichts. Es gibt aber natürlich auch viele Medien, die den kompletten Namen benutzen. Also da ist auch diese Debatte natürlich wieder darum, wie weit man sich da sozusagen dem Täter aneignen will. Aber das ist auf jeden Fall nicht ausgesprochen dort, zumindest in Neuseeland.
Axel Ramlo, vielen Dank für diese Einschätzung und Recherchen. Und hier im Studio bleibt Brigitte Ferle. In Polen liebt die PiS die Macht und sie kann diese Macht ausbauen, die absolute Mehrheit ausbauen, die nationalkonservative Partei also, die ja mit der EU im Streit ist, weil sie die Unabhängigkeit der Justiz durch verschiedene Reformen gefährdet. Letztlich muss man sagen, den Kern des Rechtsstaats in Frage stellt. Für Deutsche ist das oftmals ziemlich unverständlich, würde ich jetzt mal so sagen. Aber die Wähler scheint das nicht zu schrecken. Brigitte Ferle hier zu Gast, freie Journalistin, früher Chefredakteurin der Berliner Zeitung. Frau Ferle, was denken Sie, warum die PiS so viel Erfolg hat in Polen? Ist das so, weil diese Partei eben die Nation und die Tradition stärkt?
Also mit Sicherheit ist das ein wesentlicher Grund. Der andere Grund ist, dass sie ein ganz offensives Sozialprogramm gemacht haben in den letzten Jahren und auch jetzt im Wahlkampf nochmal ganz massiv zusätzliche Sozialleistungen versprochen haben. Und ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Also das eine, dass die PiS eben den Polen das Gefühl gibt, zu Hause zu sein in ihrem Land und sie von den Bedrohungen der Globalisierung, der EU und all diesen Bedrängungen, den Migranten und so weiter, das von außen kommt, zu beschützen und sie und auf der anderen Seite gut für sie zu sorgen. Also diese Mischung scheint eben viele Wähler in Polen zu überzeugen. So leid einem das tut, und dann ist, wie Sie gesagt haben, die Frage der Justizreform, die ja im Grunde die Demokratie aushöhlt, ist nicht die oberste Entscheidungskriterium gewesen.
Die Peace selbst ist ja mit diesem Wahlsieg gar nicht so glücklich. Man hätte gern noch viel mehr Stimmen gewonnen. Und da gibt es zum Beispiel die konservative Bauernpartei, die hat auch bis zu 10% geholt. Mhm. Die ist ein bisschen gemäßigter. Aber diese 10% hätte die Peace natürlich gerne selbst gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Sie hat angestrebt, eine Zweidrittelmehrheit, also eine verfassungsgebende Mehrheit zu bekommen. Dann wäre sie natürlich mit allen Maßnahmen, die sie vorhat, sehr viel schneller vorangekommen. Also die Peace nennt ja ihre Justizreform eine demokratische Reform, weil sie sagt, die Gerichte müssen demokratischer Kontrolle unterstellt werden. Und das ist ja eine Umkehrung der Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Das ist interessant, dass es funktioniert.
Ja, dass es funktioniert. Mhm. Interessant ist auch, dass ja die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass die Peace so gewonnen hat, hat eben auch damit zu tun, dass der öffentliche Rundfunk auf Parteilinie gebracht wurde. Ja. Frage ist jetzt, werden vielleicht auch die Privatmedien auf Linie gebracht? Man weiß es nicht.
Nee, man weiß es nicht. Aber wenn man sich Italien anschaut, dann wäre das ja der nächste Schritt. Das ist ja genau das, was dort auch passiert ist.
Ja, ich sehe, Sie sind nicht sehr optimistisch.
Nein, und ich bin, was die Politik angeht, nicht optimistisch, aber was die Polen angeht, eigentlich sehr. Weil es gibt ja auch Umfragen in Polen, die sagen, wir sind eigentlich glühende Europäer. Und es gibt ja auch keinerlei Bestrebungen in Polen, jetzt sowas wie in Großbritannien, also so eine Art Brexit dort zu veranstalten. Also die Polen sind Europäer, die möchten auch Europäer bleiben. Sie haben nur eine andere Vorstellung von Europa.
Ja, mal gucken, wie sich das dann fügt. Weil ich meine, tatsächlich die Justizreform ist ja mit europäischen Statuten nicht zu vereinbaren.
Nein, auch ökonomisch profitiert natürlich Polen ganz stark von Europa. Also die Agrarsubventionen, auf die möchte, glaube ich, Polen auch nicht verzichten.
Brigitte Fährle zu Gast in dieser Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur. Was tun an einem Tag wie heute, an dem uns die türkische Militäroffensive in Nordsyrien beschäftigt? An dem uns die Folgen beschäftigen des Terrorattentats in Halle, aber auch der Wahlsieg der Peace in Polen, über den wir eben gesprochen haben. Bei diesen Themen stellen sich ganz viele Fragen und viele Fragen bleiben auch offen. Wir merken, wir können gar nicht alles wissen, wir haben auch keine Antworten. Da kann schon, Frau Fährle, schon mal dieses Gefühl der Überforderung hochkommen, oder?
Ich glaube, dass es ein zentrales Gefühl ist, dieses Gefühl der Überforderung, eben nicht nur bei den Menschen, auch in der Politik. Und wenn wir vorhin über Syrien gesprochen haben und haben geendet mit der Vokabel Ratlosigkeit, dann ist das, glaube ich, auch ein Ausdruck dieser Überforderung und ein Ausdruck für die Komplexität von Themen und von Problemen, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Es gibt eben nicht A und dann die Lösung B, sondern es geht alles auf verschlungenen Pfaden. Es ist eine Menge Diplomatie notwendig. Es ist eine Menge notwendig, was man aushalten muss, auch an Zumutungen, um am Ende sich nicht in einen Konflikt reintreiben zu lassen, der dann nicht mehr lösbar ist. Und dieses Gefühl, dass man die Dinge eigentlich erstmal verstehen sollte, bevor man etwas tut, das eben auch überfordert ganz viele. Und die erwarten dann von der Politik, tut endlich was, warum tut ihr nichts, ihr habt doch die Macht. Und so einfach ist es eben nicht.
Ja, man braucht vielleicht, wie Dirk von Gehlen sagt, Ambiguitätstoleranz. Das ist ein schönes Wort.
Ja, sehr schönes Wort.
Also es eben auszuhalten, wie Sie eben gesagt haben, ja, dass man eben in so einer Zeit lebt, wo Antworten nicht gleich zu geben sind, wo wir in dem Raum der Mehrdeutigkeit leben.
Der Mehrdeutigkeit und der Vielschichtigkeit und eben der Vielortigkeit, also es kommt ja alles in unsere Wohnzimmer, was auf der Welt passiert. Die Fülle von Nachrichten und Informationen, die der einzelne Mensch jeden Tag zu verarbeiten hat, ist schon in Wahrheit einfach zu viel. Vor allen Dingen dieses Gefühl von Überforderung entsteht ja auch dadurch, dass man ein Gefühl von Hilflosigkeit hat, nichts tun zu können. So.
Wir haben heute früh über Überforderung gesprochen mit dem Philosophen Richard David Precht anlässlich seines Buches Sei du selbst. Das ist der dritte Band seiner vierteiligen Philosophiegeschichte. Und da nimmt er jetzt Bezug auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und er sagt, wir beide und überhaupt wir alle können uns ja gar nicht vorstellen, wie viele Intellektuelle und Denker sich dachten, wir brauchen ein reinigendes Gewitter in dieser Zeit der Überforderung. Wir hören mal Herrn Precht.
Das war die gewaltige Überforderung der Moderne und man hat gedacht, jetzt muss mal ein reinigendes Gewitter kommen und damit alles mal wieder so richtig schön von vorne anfängt. Und ich bin ja nicht der Erste, der darauf hinweist, dass das ein bisschen Parallelen hat mit der heutigen Zeit, wo so viele Menschen überfordert sind, wo man das Gefühl hat, alles, was an Dieb und heilig und teuer und bekannt vorkommt, schwindet irgendwo dahin. Und ich will nicht hoffen, dass die Lösung in kriegerischen Handlungen besteht.
Treibt Sie eine solche Furcht insgesamt um?
Also was jetzt uns unmittelbar hier in Mitteleuropa angeht, eigentlich nicht. Ich fühle mich da schon von den europäischen Grenzen sehr behütet. Es ist natürlich ein absolut Luxuslebensgefühl, was wir hier haben. Aber wenn wir um uns schauen in die Welt, und wir haben ja über Syrien gesprochen, das ist ja Krieg oder Bürgerkrieg, je nachdem, wie man es im Einzelnen benennen möchte. Und ich hoffe nicht, dass in Europa jemals die Sehnsucht nach diesem Ausweg, diesem sogenannten Ausweg wieder hochkommt, aber dass es dieses Gefühl gibt, man ist überfordert von dieser Globalisierung, von dem, was man hinnehmen muss, was man auch alles verstehen soll, das kann man ja absolut gut nachvollziehen. Und gerade die Menschen, die in Städten leben, werden ja sehr, sehr direkt auch damit konfrontiert.
Ja, also ich muss auch sagen, ich fühle mich auch von den europäischen Grenzen behütet, wie Sie sagen, empfinde es auch als Luxusleben. Sie haben vorhin das Wort Ablenkungsmanöver auch gesagt an einer Stelle, wo Sie sagten, da muss man aufpassen, dass nicht die wahren Fragen überdeckt werden von Ablenkungsmanövern. Wir hören nochmal Richard David Precht. Er vergleicht eben diese Zeit des 19. Jahrhunderts mit der heutigen und er sagt, damals gab es den Beginn der Industrieproduktion und das Ende der Herrschaft von Adel und Kirche und da begann ein neues Betriebssystem, wie er sich ausdrückt, bürgerliche Leistungs- und Lohnarbeitsgesellschaft und das hatte Folgen.
Und das hat erstmal zu gewaltigen Überforderungen geführt und vor allen Dingen auch zu Populismus und dem Versuch, wir wollen wieder zurück, also zur Restauration. Und während ich das erzähle, wird ja dem Hörer schon klar, das hat große Parallelen mit der Zeit, in der wir heute leben. Heute beginnt das zweite Maschinenzeitalter, das Zeitalter des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz. Und das Erste, was wir wieder erleben, ist Restauration. Die Leute wollen wieder einfache Antworten, sie wollen wieder zurück in etwas Einfacheres. Alles zerfällt, alles zersplittert. Und ich glaube, dass wir durch das Vertiefen ins 19. Jahrhundert viel darüber lernen können, welche gewaltigen Probleme auf uns zukommen. Und ich verbinde das immer mit der Hoffnung, dass wir nicht alles das durchleiden müssen, was die Menschen damals durchlitten hatten.
Und zwar vielleicht eben deshalb, weil wir in der Lage sind, es auszuhalten, dass wir keine eindeutigen Antworten haben.
Ja, aber es sind ja nicht alle in der Lage, es auszuhalten. Also es suchen die Leute ja einfache Antworten. Das ist ja nicht umsonst gibt es den Erfolg der AfD bei uns im Land. Ich führe den ganz stark genau darauf zurück, dass die Menschen einfache Antworten suchen, dass ihnen jemand sagt, ja, dieses Problem können wir lösen und zwar jetzt und sofort. Und jeder verantwortliche Politiker muss den Leuten sagen, ja, wir versuchen dieses Problem zu lösen, wir haben es auch erkannt, aber so ganz einfach ist es nicht. Da muss es das bedacht werden, jenes bedacht werden und so weiter. Mhm. Und das empfinden die Menschen inzwischen als Schwäche der Politik und wünschen sich einfach starke Menschen, Frauen, Männer, ist ganz egal, die ihnen diese Probleme lösen.
Gut, aber die mehreren in Deutschland sind doch noch, glaube ich, einig mit mir, wenn ich sage, wir sind in der Lage, die Mehrdeutigkeit auszuhalten, oder?
Ich hoffe, ja. Aber ich merke selber, wie es mir schwerfällt, also auf die Konflikte in der Welt zu gucken, auf die Situation in Afrika zu schauen und zu denken, ja, ich kann nichts daran ändern, ich muss es aber trotzdem aushalten. Also Kriege, Bürgerkriege, Flucht, Vertreibung, bei allem muss man zuschauen und kann eigentlich nichts tun.
Oder man hat ein Patenkind und kann wenigstens im kleinen Rahmen etwas tun. Also so kleine Stellschrauben für das Individuum gibt es ja.
Ich glaube auch, dass die Menschen im Moment am besten zurechtkommen und am glücklichsten sind, die individuell helfen oder etwas leisten oder sich engagieren, wie auch immer. Also die nicht paralysiert sind von dem großen Ganzen, sondern in ihrem Umfeld oder wo auch immer sie sind, ihren kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lage machen.
Die Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden, die sind schon vergeben. Heute wurde der Preisträger in der Kategorie Wirtschaft verkündet, beziehungsweise es wurden die Preisträger verkündet, denn es sind drei. Und Brigitte Ferle ist weiterhin hier im Studio, uns aber auch zugeschaltet aus der Wissenschaftsredaktion in Köln, aus der Wirtschaftsredaktion vielmehr, Silke Hane. Frau Hane, wer genau hat gewonnen und mit welcher Begründung?
Drei Armutsforscher sind in diesem Jahr die Preisträger. Das sind zwei Männer und eine Frau, Esther Duflo und Abhijit Banerjee, die forschen zusammen am Massachusetts Institute of Technology, eine renommierte Universität in den USA. Esther Duflo, die zweite Frau, die jemals einen Wirtschaftsnobelpreis erhält, die aber auch schon lange gehandelt wurde für die Auszeichnung. Und der dritte im Bunde ist Michael Kramer von der Elite-Uni Harvard. Alle drei sind verhältnismäßig jung, zwischen Mitte 40 und Mitte 50 ungefähr. Und alle drei sind amerikanische Staatsbürger, wenn auch teilweise mit anderen Wurzeln. Banerjee mit indischen Wurzeln und Esther Duflo ist auch französische Staatsbürgerin.
Es werden ja den Amerikanern immer die besten Chancen auf diesen Nobelpreis eingeräumt. Warum eigentlich?
Ja, gute Frage. Also zum einen liegt es wahrscheinlich an dem Status, dem anderen, den die Wirtschaftswissenschaften in den USA haben. Da sind sie eine der wichtigsten Sozialwissenschaften. Also sie werden den Sozialwissenschaften ganz klar zugeordnet und entsprechend dann auch behandelt und ausgestattet. Also die haben dort auch hohes Renommee und entsprechend gut ist die Forschung auch in ihrer Qualität.
Und das ist, glaube ich, auch nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften so in den USA, sondern insgesamt in den Wissenschaften sind, glaube ich, die Forschungsbedingungen unkomplizierter und materiell besser ausgestattet als beispielsweise in Europa.
Ja, insbesondere an den Elite-Universitäten kann man, denke ich, mit Fug und Recht davon ausgehen, ja.
Und letztes Jahr sind William Nordhaus und Paul Romer für ihre Arbeiten rund um den Klimawandel und technologische Innovationen ausgezeichnet worden. Jetzt also Armutsforscher. Will der Nobelpreis da ein Zeichen setzen?
Nun, die Nobelpreise sollen ja immer an Leute verliehen werden, die die Welt besser machen. Auch wenn die wirtschaftswissenschaftlichen Preise nicht auf das Testament von Alfred Nobel zurückgehen, ist das auch hier der Anspruch. Das zeigen auch durchaus andere Preise, sei es aus der Verhaltensforschung, die sich darum dreht, wie man zum Beispiel Leute dazu bringen kann, sich um ihre Altersvorsorge zu kümmern. Das ist jetzt noch ein Beispiel, das mir einfällt. Die Armutsforscher haben natürlich eine ganz herausragend sozial relevante Forschung hier geleistet. Es geht um die experimentelle Forschung. Sie sind ins Feld gegangen, also in Entwicklungsländer, in sehr arme Länder und haben dort anhand sehr, sehr konkreter Fragen einzelne Stellschrauben verändert. Zum Beispiel, was passiert in einer Schule mit der Lernleistung der Kinder, wenn man ihnen ein Schulessen zur Verfügung stellt? Und haben so herausgearbeitet, wann also welche Entwicklungshilfe sich überhaupt lohnt, also was überhaupt einen Effekt hat und entsprechend auch, wofür man das Geld in der Entwicklungshilfe oder Entwicklungspolitik überhaupt ausgeben muss und kann, um damit wirklich ein Ziel zu erreichen.
Es gibt ja auch Forschungen, die zum Beispiel sagen, wenn man in bestimmten Ländern Frauen Geld gibt oder Frauen eine Ziege gibt oder ein Feld schenkt, dass das ganz nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung eines Dorfes, auch auf die materielle Entwicklung hat und auf die Bildung und Erziehung der Kinder.
Genau, sowas zum Beispiel. Also ich habe mir eben noch schnell die Seite von Michael Kramer angeguckt und fand eine Sache total interessant, da habe ich kurz den Abstract gelesen. Da ging es um IT in der Landwirtschaft in Kenia und im Abstract stand, dass sich die Ernte von Kleinbauern um über 11% erhöht hat, wenn man ihnen SMS geschickt hat regelmäßig mit landwirtschaftlichen Ratschlägen. Mhm. Also total einfach im Grunde und kann ja heute auch durchaus automatisiert laufen. Aber eben mit einem Rieseneffekt für die Leute.
Aber interessant finde ich, dass nun dafür im Jahr 2019 ein Nobelpreis verliehen wird, weil eigentlich sind diese Erkenntnisse, also ich kenne die seit vielen, vielen Jahren und ich bin keine besondere Expertin da drin. Also warum ist das jetzt nobelpreiswürdig? Wurde darüber was gesagt?
Es wurde was darüber gesagt, im Sinne von immer noch leben mehr als 700 Millionen Menschen auf der Welt in teilweise extremer Armut. Also das Problem
nicht gelöst, ne?
Ist nicht gelöst und das Komitee hat auch gesagt, Armut zu erforschen ist wichtig, aber es ist auch beängstigend und entmutigend. Und ich glaube, man wollte das würdigen, dass diese Forscher da wirklich viele, viele Arbeiten schon erstellt haben, um Entwicklungshilfe eben auf bessere wissenschaftliche Füße zu stellen und von auch gewissen Stigmata, glaube ich, loszulösen, die vielleicht gerade im Westen es über arme Menschen gibt.
Silke Hane in Köln, vielen Dank für diese Berichte und Einschätzungen über den Wirtschaftsnobelpreis. Der geht also in diesem Jahr an die drei Ökonomen Esther Duflo, Abhijit Banerjee und Michael Kramer. Brigitte Ferle hier zu Gast, Journalistin in Berlin. Wir hatten ja eingangs über die Queen gesprochen, die also ihre Rede hält. Und das hat sie jetzt auch getan. Sie ist noch dabei. 12.30 Uhr hat es begonnen. Wir hören mal kurz rein.
My Lords und Mitglieder des Unterhauses. Meine Regierung hat folgende Prioritäten. Und es war immer so, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs am 31. Oktober aus der EU stattfinden soll. Wir arbeiten in Richtung einer neuen Partnerschaft mit der EU, basiert auf freiem Handel und Kooperation. Meine Minister werden...
Ja, sie spricht da also das, was Boris Johnson ihr im Grunde aufgeschrieben hat. Das ist ja das Regierungsprogramm. Also es klingt so ein bisschen, wie wir eingangs auch gedacht haben, dass sie wohl das sagt, was ihr aufgeschrieben wird und vielleicht kein Zeichen setzt, dass sie für die eine oder andere Seite wäre.
Also mit Sicherheit kein deutliches verbales Zeichen. Das wäre ja eine Revolution in Großbritannien. Aber ja, vielleicht drückt sie es ja durch Tonlagen oder Pausen oder so irgendwie aus. Weil ich glaube, die Queen ist nicht für den Brexit.
Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, aber wissen können wir es nicht. Nein. Ne? Aber so alt wie sie ist und wie sie die Entwicklung seit, ja, seit sie Königin ist, mitgekriegt hat, kann man das vermuten, dass sie
nicht
dafür ist.
Naja, natürlich, weil sie, ich meine, der Adel hat ja in anderen Jahrhunderten auch die Funktion gehabt, im Grunde über Grenzen hinweg Familien und so etwas zusammenzuhalten. Also ihr müsste eigentlich so etwas wie Multilateralismus wesenseigen sein. Und deswegen vermute ich mal, sie ist gegen den Brexit.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Kommen
Dankeschön.
Sie wieder, Frau Ferle.
Dankeschön.